Ich begrüße jetzt unseren Studiogast Rolf Bockmeier. Hallo.
Hallo.
Du wolltest einen Film ankündigen, und zwar über Auroville. Der Film läuft heute im Goethe-Institut um 19 Uhr und ist von Herbert Eisenschenk. Was sind denn deine Beziehungen zu Auroville?
Also mich hat das Thema Auroville, eine andere Welt ist möglich, schon immer interessiert. Und ich bin dann 1981 das erste Mal für ein Jahr nach Auroville, was in Südindien liegt, in Tamil Nadu, in 150 Kilometer von Chennai, früher hieß es Madras, und habe dort ein Jahr mitgearbeitet. Dann bin ich nochmal zurück nach Deutschland und habe mich dann entschieden, nachdem einige andere Projekte fehlgeschlagen sind, nach Auroville zu gehen, 1993, und ich habe dort 20 Jahre gelebt.
Jetzt die Frage, ist Auroville wirklich ein Modell für die Welt oder ist es einfach ein weiterer Ashram?
Auroville ist ein Modell für die Welt. Es wurde ja 1968 gegründet und die UNESCO hat alle damaligen Mitgliedsländer, es gab damals 124 Länder, eingeladen. Und jedes Land hat einen Mann und eine Frau geschickt mit einer Handvoll Erde und diese Erde kam in eine Urne, die in einem Amphitheater aufgestellt wurde. Sozusagen eine Solidarität der Weltgemeinschaft, ein Projekt für die Welt.
Ich möchte aber trotzdem nochmal auf das Thema Religion zurückzukommen. In der Charta von Auroville heißt es, Auroville gehört niemandem im Besonderen. Auroville gehört der ganzen Menschheit. Und jetzt kommt aber, um in Auroville zu leben, muss man bereit sein, dem göttlichen Bewusstsein zu dienen. Ist das nicht Religion?
Also,
wie kann etwas ein Modell für die Welt sein, wenn es an eine gewisse Religion gebunden ist?
Es ist der integrale Yoga und wir alle in Europa oder in der Welt sind mit dem Yoga vertraut. Es gibt ja verschiedene Arten von Yoga und für das Göttliche, das ist, sagt dem einen, der religiös motiviert ist, sagt dem was und der andere, der weniger religiös motiviert ist, dem sagt es vielleicht auch was oder denkt an eine universelle Energie oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass es keine Sekte ist. Es sind alle Religionen, die in der Welt verbreitet sind, sind möglich, dort auch auszuüben. Und wir üben Toleranz den anderen gegenüber und nicht umsonst leben dort 51 Nationen im Moment der verschiedensten kulturellen und religiösen Ausrichtungen friedlich miteinander, ohne Polizei und ohne Politik.
Ja, auf das ohne Polizei will ich nochmal eingehen, aber letztendlich, du hast im Vorgespräch gesagt, Auroville käme von Morgenröte Aurora, ne? Kennen wir ja alle. Aber andererseits hieß der Gründer der entsprechenden, ich sag's jetzt mal Sekte, Sri Aurobindo. Also ist eigentlich der Eigenname von diesem Sri Aurobindo in diese Namen eingegangen ist. Und es gibt dort einen Tempel, es gibt eine, ja, die seine Nachfolgerin Mira Alfassa wird wie eine Heilige verehrt. Ich sehe da einen religiösen Kult.
Also das kann man natürlich so auslegen, wenn man von außen kommt. Wenn man aber sich mit den Schriften der Mutter beschäftigt, dann wird man erkennen, dass es kein religiöser Kult ist, weil auch Aurobindo hat nicht unbedingt religiöse, fundamentalistische Sachen vertreten. Er ist übrigens ein Freiheitsheld für Indien. Er hat für die Freiheit Indiens ist er eingestanden. Und hat sich dann später, also mit Gandhi und anderen, hat sich dann später zurückgezogen, weil die Engländer Druck gemacht haben. Und Sri Aurobindo, wenn man sich mit den Schriften von Sri Aurobindo ist ein Philosoph, der sich mit allen möglichen Problemen der Menschheit beschäftigt hat und eine ganze Menge Bücher darüber geschrieben. Und viele Philosophen, die heutzutage in der Welt tätig sind, haben von Sri Aurobindo oder sind von Sri Aurobindo inspiriert.
Ja. Also ist halt die Frage, wo hört das mit Religion auf und wo fängt das mit Philosophie an? Da gibt's ja immer mal wieder unterschiedliche Auffassungen, aber letztendlich Tempel, Kult, Personenverehrung sind für mich religiöse Elemente.
Ja gut, das sind jetzt für dich diese religiösen Elemente, für den anderen wiederum nicht. Und die Menschen, die dort leben, sind es keine religiösen Elemente. Und man muss es ausprobieren. Und heute Abend, dieser Film, das ist eben sehr interessant, weil dieser Film eben eine Menge Menschen, die dort schon 20, 30 oder 40 Jahre leben, die kommen zu Wort, die werden interviewt von dem Herbert Eisenschenk. Und wer jetzt nun von den Hörern Zeit hat, der ist herzlich eingeladen, es ist kostenfrei und kann dort kommen heute Abend ins Goethe-Institut. Um 19 Uhr beginnt der Film.
Jetzt wollte ich noch auf ein Thema ankommen. Du sagst, es gibt dort keine Polizei. Naja, zu viel Polizei wollen wir eigentlich alle nicht, aber es gibt Probleme. Vor 11 Jahren hat die BBC berichtet über Kindesmissbrauch an Kindern der umliegenden Dörfer, die sowohl von Touristen, die dort nach Aurobindo kommen, wie von Bewohnern dieses Ortes missbraucht würden. Und die Struktur von Aurobindo würde dagegen nicht vorgehen, obwohl es bekannt sei.
Also, mir ist dieser Fall bekannt. Das war ein Engländer, der auch in Auroville gelebt hat. Der ist, sobald das bekannt wurde, ist dieser Mann nach England ausgewiesen worden und durfte auch nie wieder nach Auroville zurückkehren. Das war ein Fall, der mir bekannt ist. Wenn andere Fälle, davon weiß ich nichts, also ich will das nicht ausschließen, ist immerhin eine Gemeinschaft von 3000 Menschen. Und es kommen ja auch Menschen von auswärts. Das heißt, jeden Tag kommen etwa 5000 Besucher aus allen Teilen Indiens nach Auroville und werden dort herumgeführt. Manche bleiben nur einen Tag oder nur ein paar Stunden, andere bleiben Tage oder Wochen in den verschiedenen Gästehäusern. Also Kindesmissbrauch in diesem Falle, wie du es gerade gesagt hast, ein Fall war mir bekannt, alle anderen weiß ich nicht.
Also der Bericht der BBC spricht eigentlich von recht vielen Fällen, unter anderem zum Beispiel an dem Strand, der ja auch wohl kontrolliert von Security wird und wo nicht jeder einfach hingehen kann von Auroville.
Also die Strände sind für alle Menschen offen. Da gibt es keine Absperrung in dem Sinne. Ja, auch die Communities, es gibt einige Communities direkt am Meer, die können nicht den Strand absperren. Der Strand ist für alle Menschen offen. Und wer auch immer da ist und irgendwas macht, das ist, unterliegt nicht dem Einfluss von Auroville unbedingt.
Und die Schule? Da gab es auch Vorwürfe, wegen der, dass so Sachen auch an der Schule passieren würden.
Das war dieser Lehrer, dieser Engländer, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der von der BBC dort zitiert wurde, der war Lehrer in der Schule und hat dort in der Tat also verschiedene Übergriffe gemacht und ist dann entfernt worden sofort und ist dann eben aus Indien, Auroville, Indien, rausbefördert worden also.
Ich sag's nochmal, es war bei nicht von einem Einzelfall die Rede.
Also ich weiß nur von diesem einen Fall, ob da jetzt mehrere Leute involviert waren, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht.
Gut, die Sache ist auch einige Jahre her. Damals war allerdings Auroville auch schon 40 Jahre existent und 40 Jahre lang ja auf dem Weg in eine bessere Welt. Ja, und dann kommen so Sachen vor. Außerdem, ich frage mich auch, warum eigentlich dieser deutsche Freiwilligendienst den Leuten Auroville finanziert. Welchen Grund gibt es eigentlich dafür, Leuten ihr Aussteigerdasein zu finanzieren?
Also ich würde das nicht als Aussteigerdasein. Man kann diesen Freiwilligendienst für Weltwärtsler, also Weltwärts schickt diese Institution Weltwärts, die von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt wird, die schicken jedes Jahr etwa 10.000 Freiwillige in verschiedene Länder der Welt, damit man mal über den Tellerrand schauen kann. Und der gemeinnützig eingetragene Verein, Auroville International in Deutschland, der schickt jedes Jahr etwa 20 junge Mädels und Jungs nach Auroville, um ein freiwilliges soziales Jahr dort zu machen, und zwar in sozialen Bereichen, sprich Farmarbeit, sprich in der Schule Unterricht geben, sprich...
Aber das kommt ja den Menschen eigentlich in der Region gar nicht so zugute, sondern eigentlich einer eben letztendlich doch religiös fundierten Organisation, die Auroville.
Es gibt Freiwillige, die auch in dem Sozialdienst, also es ist ja alles im sozialen Bereich, diese Dienste. Und Tamara ist zum Beispiel ein Projekt. Ich selber habe auch ein Dorfprojekt gemacht, im Peria Mudia Shavadi, wo ich ein ganzes Kulturzentrum im Laufe von 14 Jahren aufgebaut habe. Das ist nachweisbar, kann man nachkontrollieren. Und andere soziale Projekte in den Dörfern, wir bemühen uns ja in den Dörfern, weil die Leutchen, die in den Dörfern sind, die bauen ja Auroville mit auf. Etwa 5000 Menschen kommen aus den umliegenden Dörfern, etwa 5 Dörfer, unterschiedliche Einwohnerzahlen und ernähren damit 25.000 bis 30.000 Menschen. So muss man das mal sehen. Und das kann man auch nachvollziehen. Und es gibt soziale Projekte in den Dörfern, damit das ganze Sozialleben angehoben wird. Und man muss sagen, vor 51 Jahren hat die indische Regierung dieses gesamte Gebiet als unbewohnbar erklärt. Mittlerweile sind 4 Millionen Bäume gepflanzt worden. Es ist, der ganze Boden ist aufgearbeitet worden, Farmen entstehen und. Kann man alles nachchecken. Es gibt ein super Archiv, wo man es alles nachsehen kann.
Aber die 50.000 Einwohner und dieses Krisenwachstum von Auroville hat nicht stattgefunden.
Erstmal nicht stattgefunden. Es ist ein langsames Wachstum. Wir haben jetzt 3.000 Leute dort, etwa 3.000 Leute, die dort leben und die dort daran teilnehmen. Ja, und dann natürlich die Menschen, die in den Dörfern leben. Die Infrastruktur lässt es im Moment nicht zu, dass die ganzen Dörfler da aufgenommen werden können. Ne? Man muss sagen, 50% der 3.000 kommen aus den umliegenden Dörfern. Die sind Auroville. Und die anderen 50% kommen aus den umliegenden, also aus den 50 anderen Ländern. Das heißt also, wir haben müssen versuchen, das Gleichgewicht zu wahren, dass wir diesen internationalen Status behalten.